Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder ein Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, die schöne Welt des Wasserstoffs, die soll sich in Zukunft entwickeln, auch im Mobilitätssektor.
Ja, genau. Der Mobilitätssektor ist ja so ein, fast könnte man sagen, ungeliebtes Kind der Wasserstoffbranche.
Irgendwie, mittlerweile, ja. Ja, das war immer das Lieblingskind. Aber, ja.
Es liegen viele Hoffnungen da, aber natürlich auch viel Enttäuschung. Und ja. die Zweifel sind da, ob es da mal was, ob da irgendwas draus wird aus diesem Kind, ob das mal erwachsen wird. Und ja. Dafür hat sich jetzt eine neue Allianz gegründet, die Global Hydrogen Mobility Allianz, die im Prinzip dieses Thema anschieben will. Und da haben sich ja einige sehr große Namen auch versammelt.
Genau, am 2. Juli wurde als erste Aktion sozusagen dieser Allianz ein offener Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verfasst und natürlich auch ins Internet gestellt. Das heißt, jeder kann sich den Brief auch runterladen und anschauen und durchlesen. Und ja, genau, vielleicht als erstes mal auf die Unterzeichner wollten wir eingehen oder auf die beteiligten Unternehmen, so wie du es erwähnt hast, sind wirklich sehr große Namen. Jetzt nicht unbedingt die allerüberraschendsten Namen, Johannes, aber sind durchaus auch sowohl Zulieferer hier am Start als auch dann wirklich OEMs oder halt Autobauer. Und ja, wenn ich die Liste mal jetzt durchgehe, ich hoffe, ich vergesse keinen. Jetzt einfach mal jetzt die Autobauer jetzt mal exemplarisch mal rausgepickt. Also da sind dabei BMW, da ist Daimler Truck dabei, Honda, Hyundai, Iveco, Solaris, Toyota und Volvo. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, es tut mir leid. Aber ja, so auf aber den ersten Blick.
Es sind viele.
Ja. Ja, genau.
Und auch größere Namen, also nicht nur irgendwelche kleinen Startups, sondern wirklich auch ja breit gefächert von LKW zu Personenwagen.
Ja.
Ist da wirklich ja eine große Menge an Firmen dabei. Es ist auch interessant, es sind nicht nur die Anwender dabei, sondern es geht wirklich los von irgendwelchen Materialfirmen zu Wasserstoffverteilungsfirmen, zu Firmen, die dann Komponenten herstellen. Also es ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum, was die hier zusammengebracht haben.
Die Namen jetzt, die hier auftauchen, die sind zum Großteil jetzt nicht wirklich super überraschend. Das hatte ich schon erwähnt, weil eigentlich diese Player, die diesen offenen Brief unterzeichnet haben, gut, da wusste man vorher auch schon, dass die im Wasserstoffbereich aktiv sind und dass die da durchaus eben auch Technologie an den Start bringen möchten. Diese Autohersteller oder diese Fahrzeughersteller, die ich erwähnt habe, da sagt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich zu keinem, oh ja, da hätte ich ja gar nicht gedacht, dass der was mit Wasserstoff macht, sondern ist eigentlich alles ja schon zum Teil seit vielen Jahren auch bekannt. Aber trotzdem eine Initiative, die jetzt abzielt, dieses Tal, in dem man sich so aktuell vielleicht befindet, speziell natürlich, was die Mobilität angeht, das Wasserstoff, Tal an und für sich, das ist sowieso ja schon tief genug, aber das Tal für die Mobilität, das ist ja noch mal tiefer, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen hinter sich zu lassen, auf der Basis von diesen Vorschlägen, auf der Basis von Strategien, von High-Level-Empfehlungen, die eben diese Global Hydrogen Mobility Alliance an die Kommissionspräsidentin gerichtet hat.
Ja, und High-Level trifft es ganz gut. Es ist schon sehr quasi auf das große Ganze geschaut und sehr, ja, bleibt im Wagen in gewisser Weise. Nichtsdestotrotz, es soll ja als Diskussionsanstoß dienen und dann schreiben die ja auch, sie wollen gern in ein Gespräch mit der Ursula von der Leyen treten und das vertiefen. Das heißt, vielleicht bestimmt sind da einige mehr Gedanken hinten dran, aber jetzt in dem Brief ist es noch, ja, man könnte sagen, sehr oberflächlich. Die machen da drei Hauptargumente, um wirklich Wasserstoff quasi in der Industrie zu verankern und warum das notwendig ist. Einmal sagen sie halt, dass es eine kosteneffiziente Dekarbonisierung im Prinzip nur mit Wasserstoff geben kann. Da wird wieder das Argument gemacht, dass wenn man die Infrastrukturen parallel aufbaut, Wasserstofffahrzeuge und Batteriefahrzeuge, dann kann man sich am Ende 300 bis 500 Milliarden Euro sparen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man im Prinzip die strategische Souveränität von Europa ein bisschen besser managt, könnte man sagen, weil man sich nicht von wirklich einer Sache abhängig macht, sondern zumindest so ein bisschen diversifiziert.
Wir können ja mal vielleicht durch diese Maßnahmen Vorschläge so ein bisschen durchgehen, von oben nach unten, wenn du möchtest, Johannes. Sozusagen die Message, die halt über allem schwebt, so wie du es ja auch erwähnt hast, die ist natürlich die, man wird es wohl mit Batteriefahrzeugen alleine nicht schaffen, in Europa wirklich den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Und das ist auch der erste Claim sozusagen, der in dem Brief aufgemacht wird. Ja, es geht ja gar nicht anders. Wir brauchen ja den Wasserstoff, sowohl was eben jetzt Brennstoffzellenfahrzeuge sind, als auch was vielleicht dann eben Verbrennerfahrzeuge sind, die mit Wasserstoff funktionieren, weil mit den Batteriefahrzeugen allein werden wir es nicht schaffen, sondern eben umgekehrt, um wirklich eine nachhaltige und kosteneffiziente Dekarbonisierung hinzubekommen, die auch Europas Unabhängigkeit, strategische Unabhängigkeit sicherstellt. Da werden natürlich gleich die ganz großen Fässer aufgemacht. Es ist ganz wichtig, die beiden Technologien zu verbinden.
Genau, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann im Prinzip dass man wirklich die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung in Europa hält. Es ist ein Punkt, der ja immer wieder aufkommt, dass man hier in Europa ein breites Netz an verarbeitenden Betrieben hat, an Firmen, die wirklich sehr hohe Expertise in Nischenfeldern haben. Die könnte man nutzen oder da kann man die im Prinzip auf das Wasserstofffeld umleiten, auf die Herstellung von Wasserstoffantriebsstängen. Und da wird dann auch abgeschätzt, dass man damit 500.000 Arbeitsplätze bis 2030 in diesem Wasserstoffantriebsbereich aufbauen kann, was diese Transformation weg von dem Verbrennungsfahrzeug zumindest ein bisschen abfedern könnte. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es würde vielen Firmen, die jetzt leiden unter der Transformation weg vom Verbrennungsfahrzeug, auch Möglichkeiten geben, neue Geschäftsfelder zu erschließen und in gewisser Weise sich dann selber so ein bisschen zu retten.
Ja, genau. Da wird ja schon ein bisschen auch gesagt, ja, der Vorteil wäre, man hält da halt Wissen und Skills und Erfahrung und Expertise in Europa. Auf der anderen Seite wird dann zwei Sätze weiter schon gesagt, schaut mal, wie sie es in China machen, liebe EU-Kommission. Da sind nämlich im Jahr 2024 schon 28.000 Fahrzeuge auf der Straße und es gibt mehr als 400 Wasserstofftankstellen. Und bis zum Jahr 2030 möchte China die Anzahl an Fahrzeugen auf 1 Million erhöhen und die Anzahl der Tankstellen auf 1.000. Klingt erstmal, Johannes, etwas widersprüchlich, wenn man erstmal sagt, ja, wir halten eigentlich die Expertise und das Wissen hier in Europa quasi und dann im Satz weiter schreibt, ja, übrigens, hier in China ist alles schon viel weiter als bei uns.
Ja, genau, gerade weil es natürlich auch um diese strategische Unabhängigkeit von China geht in diesem Punkt, dass man sagt, wir haben das jetzt mit Batterien eigentlich gesehen, dass wir da sehr, sehr weit zurückliegen. Mit Photovoltaik haben wir das vor langer Zeit schon gesehen und das ist im Prinzip jetzt unaufholbar. Jetzt mit Wasserstoff sollten wir denselben Fehler nicht nochmal begehen. Und dann im Satz drauf wird gesagt, China ist eigentlich schon weit enteilt in gewisser Weise. Also da wird wirklich werden Fakten geschaffen, anstatt Papiere vorbereitet. Und das ist natürlich jetzt auch so ein Aufruf, dass es wirklich an der Zeit ist, da mal was zu machen, dass man nicht nur Pläne schmieden kann und Absichtserklärungen veröffentlichen kann und so weiter, sondern dass man auch Sachen machen muss. Könnte man natürlich sagen, diese Firmen, die sollten sich an der eigenen Nase fassen und halt auch mal ein paar Schritte gehen weg von Dokumenten. Aber es ist natürlich auch so, muss man ganz klar sagen, in China, das wird vom Staat gelenkt, das wird vom Staat unterstützt. In Europa ist es ja überhaupt nicht so. Da gibt es zwar ein paar Subventionen, aber dass man da wirklich jetzt viele Fahrzeuge auf den Markt bringen kann und dann weiß ja der Staat, ja, hilft mir schon, wenn es dann Verluste gibt, das passiert halt hier nicht. Und drum ist natürlich auch verständlich, dass die Firmen da doch lieber auf ihren Papieren bleiben, als dass sie dann Fahrzeuge mit Verlust auf den Markt bringen. Das ist ja auch dann im Prinzip der nächste Punkt, dass die sagen, es muss auch, oder beziehungsweise nicht das nächste Argument, aber der Punkt, der dann daraus folgt, ist dieser ganze, das Thema, es muss Policies geben, es muss Verordnungen geben, die das Thema unterstützen, die Wasserstoff unterstützen, es muss Subventionen geben. Aber da kommen wir dann später drauf. Jetzt gibt's ja erst noch ein drittes Argument, was die machen, nämlich, dass es Synergien über das Energiesystem hinweg gibt.
Genau, also da wird natürlich auf die Tatsache letztendlich geschielt, auf dieses Curtailing, das wir im Podcast ja auch schon mehrfach besprochen haben. Als Curtailing bezeichnet man ja das Abschalten oder vom Netz nehmen von erneuerbaren Energiequellen, also Photovoltaik, Windkraft und so weiter, wenn eben elektrische Energie im Überfluss vorhanden ist, eben halt wenn sehr stark die Sonne scheint oder sehr stark der Wind weht oder sogar eben halt, Gott bewahre, beides gleichzeitig passiert, müssen eben elektrische erneuerbare Energiequellen letztendlich dann abgeschaltet werden und es geht im Endeffekt dann billiger Strom verloren, weil entweder eben schon die Netze verstopft sind oder weil einfach die Nachfrage nicht groß genug ist, um den erzeugten Strom auch abzunehmen. Und da wird eine Rechnung aufgemacht in dem Brief, dass alleine in Deutschland im Jahr 2024 9 Terawattstunden an erneuerbarer Energie verloren gegangen sind, eben halt weil man sie nicht ins Netz einspeisen und loswerden konnte, was einem Äquivalent von 2,8 Milliarden Euro entspricht, die man quasi hätte verdienen können und die nicht verdient worden sind. Das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Argument dafür. Ja, dann nehmen wir doch diese elektrische Energie und erzeugen Wasserstoff draus. Natürlich haben wir dann Investmentkosten für die Elektrolyseure und für die Anlagen und so weiter. Ja, ist klar. Aber ansonsten ist das Geld ja einfach komplett verschwunden. Und so haben wir zumindest einen Teil eben dieser erneuerbaren Energie und auch des Geldes eben, das damit zusammenhängt, sozusagen gerettet und haben sie in Wasserstoff dann eben verwandelt. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wer nimmt Wasserstoff dann wirklich ab? Muss ich zuerst wieder Strom erzeugen draus und irgendjemand nimmt dann Strom ab? Oder finde ich vielleicht sogar einen Abnehmer, der wirklich eben halt Wasserstoff dann abnehmen möchte? Und da spielt dann natürlich der Verkehrssektor seine Rolle wiederum aus, weil natürlich tendenziell der Verkehrssektor eine etwas höhere Zahlungsbereitschaft hat als zum Beispiel der Stationär- oder der Industriesektor, dann wahrscheinlich eben ein Frontrunner dann tatsächlich wäre, wenn es um die Abnahme von Wasserstoff geht.
Das waren jetzt diese drei Argumente, die da gemacht werden. Also einmal die Dekarbonisierung und strategische Souveränität, die Industrieunterstützung oder beziehungsweise auch die Hilfe der Industrie bei der Transformation. Und die Synergien über das Energiesystem hinweg. Und daraus werden jetzt oder Wünsche für Aktionen durch die EU zu Verordnungen gemacht. Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil es ist halt wirklich sehr, sehr vage, was die schreiben. Also es wird da schon geschrieben, es muss alles besser werden und schöner und billiger und mehr Subventionen. Aber was genau dahinter steht, ist, kommt da halt wirklich nicht raus, muss man schon sagen. Vielleicht auch gerechtfertigt, dass man natürlich der Präsidentin der EU-Kommission nicht auf den Kopf knallen kann, was sie genau machen muss und jetzt nur noch ausführen soll. Das werden die bestimmt auch nicht positiv aufnehmen. Vielleicht liegt es halt eben daran, dass man da in den Kontakt treten will und das wirklich besprechen will. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass die sagen, ja, irgendwas muss halt gemacht werden, wir stehen bereit, aber mach doch mal was. Hauptsache, ihr macht mehr, als was ihr jetzt macht, so ungefähr. Das kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht, aber was die Sachen sind, die da genannt sind, ist auf der einen Seite die Wasserstoff in die, den Kern von EU-Strategien zu bringen, dann einen pragmatischen Ansatz zu wählen hinsichtlich zu Scale-up und das zu unterstützen. Und das ist es dann schon.
Ja. Ja, ja, genau. Es ist natürlich dieser Brief, so wie du es erwähnt hast, der ist natürlich jetzt so ein High-Level-Schreiben eben jetzt an Ursula von der Leyen, die man jetzt wahrscheinlich auch nicht mit 15 Seiten mit Zahlen und Fakten sozusagen jetzt hier langweilen möchte. Das ist auch klar. Insofern ja, auf der einen Seite verständlich natürlich, dass man hier jetzt erstmal so ein bisschen an der Oberfläche bleibt und dann ja auch explizit der Hinweis drauf, dass man da ins Gespräch kommen möchte, um das Ganze zu konkretisieren. Trotzdem, man kann natürlich schon kritisieren, die Vorschläge, die jetzt hier gemacht werden, die sind jetzt ja nicht neu, sondern es sind im Endeffekt die gleichen Vorschläge oder die gleichen Ideen, die gleichen Skizzierungen, die hier vorgenommen werden, die im Endeffekt auch vor 15 Jahren schon hätten gemacht werden können und auch so eigentlich gemacht wurden, wenn man ehrlich ist. Von daher wird sich zeigen, ich bin gespannt, inwiefern so eine Maßnahme jetzt mehr Erfolg hat und vielleicht auch die Europäische Kommission auf den Gedanken jetzt kommt, ja, diesmal jetzt mit solchen Maßnahmen funktioniert's, obwohl es halt vor 10 Jahren mit sehr vergleichbaren Maßnahmen nicht funktioniert hat. Mhm. Da bin ich gespannt.
Ja, aber es wird schon auch wirklich gesagt, es ist jetzt an der Zeit, es ist dringend. Quasi, wenn man jetzt nicht mitmacht, dann verliert man bestimmt dieses Wettrennen mit China. Weil da habe ich vor kurzem auch einen interessanten Kommentar gesehen, haben gesagt, welches Wettrennen? Es gibt kein Rennen.
Es gibt kein Wettrennen mehr. Vor 10 Jahren gab es mal eins vielleicht. Ja.
Aber es ist, also wirklich, wenn man was machen will, dann müsste man das jetzt machen, weil natürlich die Firmen, die haben ihre Sachen entwickelt, stehen bereit und wenn da jetzt die nächsten 5 Jahre nichts passiert, dann können sie das auch nicht mehr nutzen. Dann entwickelt sich die Technologie weiter wahrscheinlich, dann muss man neue Sachen machen, muss es, die Leute haben gewechselt, niemand kennt sich mehr aus, dann fängt man wieder von vorne an. Ja. Und die Frage ist halt dann wirklich, ob das dann nicht eher so läuft, dass man dann aus China die ganzen Wasserstoff, ja, Antriebsstränge kauft und dann werden die einfach eingebaut. Und das ist ja genau das, was dieser Brief eigentlich vermeiden will im Ziel, dass man die Wertschöpfung hier selber hat, dass man ja sich Wissen aufbaut, Arbeitsplätze aufbaut und nicht nur Sachen einkauft.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil wie du es am Anfang unserer heutigen Folge ja schon erwähnt hast, natürlich diese Unterzeichner, die sind sehr aktiv, die sind da auch innovativ, die haben da sehr gute technische Lösungen, sehr gute Ideen, sehr gute Produkte. Aber die haben sie halt auch schon lange. Ich meine, wenn man sich jetzt nochmal halt überlegt, wie lang es jetzt schon halt Brennstoffzellenfahrzeuge jetzt von Hyundai gibt oder von Toyota oder wie lang es mittlerweile auch die Busse von Solaris jetzt schon gibt oder wie viele Jahre jetzt auch immer schon halt Werbung gemacht mit dem Truck von Daimler. Du weißt, was ich andeuten möchte.
Ja, genau. Es liegt alles
an fällt mir schwer, es zu formulieren.
Subventionen. Ja, genau. Das ist die...
Ja, genau.
Also, was teilweise natürlich stimmt. Also am Anfang wurden Batteriebusse und Trucks, glaube ich, auch ziemlich subventioniert. Also bei Bussen weiß ich es auf jeden Fall. Das, ja... Wenn seine Technologie halt am Anfang steht, da sind die Kosten einfach höher. Und die vielleicht den Beweis, den die Firmen natürlich auch erbringen müssen, ist, dass man mit diesen Subventionen die ganzen Kosten wirklich runterbringt und dann verlässlich in, ich weiß nicht, 3 Jahren, 5 Jahren, was auch immer, keine Subventionen mehr braucht. Und das ist nicht nur dieses, was ja auch immer wieder aufkommt, das ist alles nur ein Subventionsspiel, wo jeder einfach versucht, so viel Subventionen wie möglich zu bekommen, dazu subventionieren, aber niemand hat eigentlich einen Plan, wie man irgendwann ohne Subventionen mal auskommen kann. Das ist vielleicht wirklich der wichtigste Punkt, der mal bewiesen werden muss, dass es wirklich geht. Und ich bin mir sicher, das geht, weil durch die Skalierung kriegt man halt viele Effizienzen raus. Und es wird ja auch gesagt, dass im Prinzip die Technik ausentwickelt ist. Sie ist sicher, sich bewiesen. Das sieht man ja mit den Toyota-Autos, mit den Fuel-Cell-Autos, mit den Hyundai-Fuel-Cell-Autos. Es ist halt alles noch quasi Handarbeit. Und das treibt natürlich die Kosten hoch. Aber ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da ist wirklich so ein gewisser Zweifel auch drin, auch wenn man sich so generell in Nachrichten durchliest, wo immer wieder aufkommt, ja, kann das denn am Ende überhaupt wirtschaftlich sein? Oder sind die wirklich ihr ganzes Leben quasi immer, wenn ein Brennstoffzellenauto verkauft wird, sind die darauf angewiesen, dass es Subventionen gibt?
Ja, ich denke, mehr müssen wir dann wahrscheinlich auch nicht zu diesem Brief dann jetzt erstmal sagen. Wir bleiben natürlich sehr gespannt und interessiert an dieser Global Hydrogen Mobility Alliance. Wir freuen uns, wenn es da weitergeht, auch wenn vielleicht dieses Gespräch mit der Kommission ist dann irgendwann stattfindet und diese Ideen, diese Vorschläge noch konkretisiert werden. Vielleicht kommen da ja wirklich sehr vielversprechende und interessante Ansätze raus. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir verlinken euch natürlich wieder den Brief. Es gibt auch eine Pressemeldung. Es gibt natürlich auch eine Webseite und so weiter und so fort. Findet ihr alles in den Shownotes. Da könnt ihr euch noch mehr dann mit den Einzelheiten dieser Veröffentlichung beschäftigen. Und ansonsten, Johannes, würde ich sagen, war es das wahrscheinlich für die Woche.
Ja, genau. Also wir wünschen natürlich da gute Gespräche zwischen der Global Hydrogen Alliance und Ursula von der Leyen. Vielleicht kommt ja wirklich was raus. Wie ist es ihnen zu wünschen? Es ist uns zu wünschen. Ja. Dass man da dieses Thema auch wirklich dann auf die Straße bringt.
Wir hören uns in der nächsten Woche noch für eine letzte Folge vor unserer Sommerpause. Nächste Woche gibt es noch eine und dann fängt unsere jährliche Sommerpause an. In der Zwischenzeit an euch wieder der Hinweis, schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Und wir antworten auch immer. Ich verspreche es, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Ideen, Wünsche, Vorschläge und so weiter habt. Ein Wiedersehen in der nächsten Woche an der Bar.
Genau.
Und dann gibt's mal ein Päuschen.
Ja. Eine schöne Woche euch. Ciao.
Ciao.